Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das ist das Regionaljournal Graubünden mit diesen Themen. Unzufriedene Künstler, sie wollen ein neues Kunstmuseum, subito. Fertig piepst, der BRM13, sein Sender, ist kaputt. Spionage Remschemie, ein 5 Jahre alter Fall, kommt vor Gericht. Und schliesslich Unterländer im Unterengadin.
Also zum Beispiel Gemeinsarbeit, also La Wursta Commune, das haben wir überhaupt nicht gewusst, was das ist. Also haben einfach die Kirchenglocken geläutet, ein bisschen anders wieder normal. Und da hat man sich gefragt, ja, was ist denn das? Und nachher hat es geheißen, wieso sind wir nicht gekommen?
Oder wie die Einheimischen und die Unterländer immer wieder das Zusammenleben üben müssen, an Spurensuche im Unterengadin. Das Wetter, morgen zuerst viel Sonne, dann tut es langsam zu. Am Mikrofon Stefanie Hablützel. Es ist unklar, wenn das neue Bündner Kunstmuseum gebaut werden kann. Zwar gibt es ein Siegerprojekt, es gibt aber auch einen Rekurs dagegen. Da damit gar nicht glücklich ist eine Gruppe von Bündner Künstler und Künstlerinnen. Silvio Lechti.
Schon seit langem platzt das Bündner Kunstmuseum aus allen Nöten. Nur ein kleiner Teil von Bündner Kunst kann überhaupt gezeigt werden. Darum haben sich Bündner Künstler gefreut, wo klar war, dass ein Erweiterungsbau kommt. Der Wettbewerb gewonnen hat schliesslich vor gut einem Monat das spanische Büro Barozzi Vega mit einem wuchtigen Haus mit einer ornamentalen Betonfassade. Gerade ein paar berühmte Bündner Büros sind leer ausgegangen, darunter der bekannte Architekt Valerio Olgiati auf dem dritten Platz. Das Büro Olgiati findet, da ist etwas nicht recht gelaufen, der Hauptkritikpunkt, der Wettbewerb, also das ganze Verfahren, sei nicht fair gewesen und hat daraufhin einen Rekurs beim Verwaltungsgericht gemacht. Mühe damit hat jetzt eine Gruppe von Bündner Künstlerinnen und Künstlern. Unter ihnen der Fotograf Gauden Signorel.
Mein und der Wunsch von sehr, sehr vielen Bündner Künstlern wünschen, dass wir ein neues Museum kriegen in absehbarer Zeit.
Der Gauden Signorel hat darum zusammen mit anderen einen Brief an Valerio Olgiati aufgesetzt, wo drin steht, man solle doch Siegerprojekte respektieren.
Ein Wettbewerb ist doch ein Wettbewerb, und wenn es einen Sieger gibt, denn ich meine, es sind ja kompetente Leute in der Jury gewesen, wo ich zumute, dass die das richtig entschieden haben.
Rund 60 Künstlerinnen und Künstler haben den Brief von dem Architekt Valerio Olgiati bis jetzt unterschrieben, sagt der Künstler Gauden Signorel. Im Laufe der Woche soll das Schreiben dann beim Büro Olgiati ankommen.
Und das Architekturbüro nimmt keine Stellung, weil der Brief noch nicht angekommen ist. Nur, man kritisiere den Wettbewerb als Ganzes und nicht die einzelnen Projekte, die eingereicht worden sind. Keine SMS mehr vom BR. Der M13 ist wieder ohne Sender unterwegs. Vermutlich ist er letzte Woche kaputt gegangen, wo der BR einen Unfall mit der RHB hat. Jetzt soll das Tier so schnell wie möglich einen neuen Sender kriegen. Sarah Hauschild hat mit dem Jagdinspektor Georg Brosi geredet und zuerst gerade wissen, was denn da genau falsch gelaufen ist mit dem Sender, wo der Bär vor RHB gestreift worden ist.
Er hat direkt nach dem Zwischenfall eigentlich noch funktioniert, also für knapp 24 Stunden. Das lässt darauf schliessen, dass wahrscheinlich das Gehäuse kaputt ist und dass nachher Feuchtigkeit oder Nässe hinein ist und einen kurzen verursacht hat. Und der Sender nachher nicht mehr funktioniert hat.
Also es kann sein, dass der Bär den Sender noch anhat, dass er aber einfach nicht mehr funktioniert.
Es ist sogar so, dass der Bär den Sender noch anhat, also das Halsband auch, das haben wir feststellen können. Man hat auch nicht gesehen, dass der irgendwie auf die Seite weg wäre oder abgerupft wäre oder irgendetwas, die Sendereinheit. Aber er hat ihn einfach kaputt geschlagen, ganz offensichtlich bei dem Zwischenfall.
Also das ist der Zwischenfall mit der RHB, muss man noch
richtig,
sagen.
Richtig, jawohl.
Jetzt hat der Bär also keinen Sender mehr. Was bedeutet das für Sie? Wird man ihn jetzt neu besendern müssen?
Also das wird das wohl heissen, das kommt ein bisschen darauf an, ausser der Bär hat sich jetzt da gewandelt in seiner Aktionen. Aber sonst ist man wahrscheinlich gezwungen, bei so einem auffälligen Bär eigentlich zu wissen, wo er sich bewegt, damit man ein bisschen schneller auch eine Vergrämungsaktion planen kann, dass man aber auch immer etwa weiss, wo er ist. Es wird auch nicht eine Kunst sein, um den Bär nachher wieder aufspüren, zum wissen, wo er ist. Also wir warten eigentlich von Tag zu Tag, dass man wieder weiss, wo sich der Bär befindet. und denken selbstverständlich daran, um dem wäre dann auch ein neues Halsfenster zu passen.
Aber ganz so einfach ist es ja doch nicht. Also man muss den Bär orten, man muss ihn finden, man muss ihn betäuben und dem nochmal einen Sender anlegen.
Ja, man muss genau wissen, wo er ist und dann muss man eigentlich auch die günstige Gelegenheit abwarten, um die Narkose zu machen, weil zu dem Zweck muss man eigentlich auf 20 bis 30 Meter an den Bär herkommen, sonst lässt sich der Bär nicht narkotisieren.
Vorläufig hat er jetzt also keinen Sender. Wie gefährlich ist denn das jetzt, wenn der Bär, der ja sehr ein auffälliger Bär ist, um nicht gerade schon sagen, ein Problembär, keinen Sender hat?
Das ist überhaupt nicht gefährlicher als vorher, weil auch vorher hat man ja eigentlich niemand können warnen. Achtung, der Bär ist da 200 Meter vor dir. Der Bär ist eigentlich auch nicht, wegen dem ist er auch nicht gefährlicher als mit Sender, weil man von dem Sender ohnehin nur weiss, wo der Bär war. Die GPS-Signale, die werden registriert und die werden so alle 7 bis 10 Stunden eigentlich mit einem SMS mitteilt. Man verfügt eigentlich via den Sender nur im Nachhinein über den Aufenthaltsort von dem Bär.
Trotzdem ist da jetzt eine gewisse Unsicherheit.
Ich weiss nicht, bei uns vor allem, ja. Also wir wüssten natürlich sehr gerne, wo er ist. Vor allem auch, dass man dann die Neubesenderung kann planen, die Neubesenderung auch kann umsetzen.
Aber jetzt im Moment wissen Sie wirklich nicht, wo er ist?
Wir haben den Bär vor 2 Tagen verloren. Damals war er zuerst im Stall drin. Es besteht auch die Möglichkeit an sich, dass er eben Richtung Süden weg ist von dort. Wir sind da selbstverständlich auch im Kontakt mit unseren Kollegen im Finchgau drinnen.
Aber wirklich Hand aufs Herz, wie viel Kredit hat der Bär noch?
Ja, also wir haben jetzt festgestellt, eigentlich, dass er in den letzten Tagen sich sehr stark zurückgezogen hat in unbewohntes Gebiet. Und das ist ja auch zu hoffen, eigentlich, dass er den Weg wieder findet. Es ist auch so, dass Zusoperen eigentlich von den Alpentälern immer auch sofort viel mehr Lebensraum eigentlich eröffnet tut. Und darum habe ich da noch nicht Hopfen und Malz verloren, dass der Bär jetzt ständig eigentlich in der Gemeinde unten ist.
Der Georg Brosi hofft also weiterhin, dass man den Bär M13 kann erzeugen, sodass er in Zukunft wegbleibt von den Dörfern und Siedlungen. Übrigens, ein weiterer Bär ist inzwischen bis an Julier und abend nach Bivio gelaufen. Das Tier sei aber scheu, sagt der Jagdinspektor. Der Chur Seeverein hat heute zum ersten Mal gesagt, wie teuer ein künstlicher See am Fuss vom Galanda wäre. Der Verein rechnet mit Kosten von knapp 60 Millionen Franken. Technisch und finanziell wäre der See machbar. Das Bauland rund um den See könne man nämlich teuer verkaufen, heisst es beim Verein. Noch ist das aber alles Zukunftsmusik. Das Land, wo der See ankommt, gehört der Armee. Im April hat die Zahl der Arbeitslosen in Graubünden zugenommen. Der Grund, die Wintersaison ist fertig. Die Quote liegt bei 2,1%. Das ist deutlich unter dem Schweizer Arbeitslosenschnitt von 3,1%. Die Behörden ermitteln seit Jahren bei Ems-Chemie wegen der Spionage. Die Konkurrenz soll spioniert haben, Ems, und ehemalige Mitarbeiter sollen vertrauliche Daten weitergeben haben. Jetzt, nach 5 Jahren, kommt es Anfang Juni zur ersten Gerichtsverhandlung am Bundesstrafgericht in Bellinzona. Das berichtet der Roland Wermelinger.
23. Januar 2007. Die Ems-Chemie-Chefin Magdalena Martullo gibt bekannt, dass sie bei der Bündner Staatsanwaltschaft 4 Angestellte angezeigt hat, damalige und ehemalige, wegen Verdacht auf Werkspionage. Und weil Spionagefälle zütig für die Bundesjustiz sind, hat die Bundesanwaltschaft kurz darauf aber auch angefangen ermitteln, wegen Verletzung vom Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis, wie das Amtsdeutsch richtig heisst. Wie üblich hat es mit einem Verweis aufs laufende Verfahren noch eine kaum mehr Informationen gegeben. Ausser, wo Magdalena Martullo in einem Interview mit der Handelszeitung gesagt hat, der Fall sei zum Glück rechtzeitig aufgedeckt worden und der Schaden darum nicht allzu gross. Und auf die Frage der Zeitung, ob China dahinter stecke, nein, der Ursprung liege in der Schweiz. Damals, 2007, ist die Bundesanwaltschaft bekannterweise einem Bundesrat Christoph Blocher unterstanden, einem Vater der Ems-Chefin. Trotzdem hat sie dort schon vermutet, dass die Mühle der Justiz so langsam mahlen, dass es vermutlich Jahre gehe, bis der Fall aufgeklärt werde. Sie hat Recht bekommen. Nach der Voruntersuchung hat das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt das Dossier übernommen. Gutachten von Spezialisten in der Kunststoffherstellung sind angefordert worden. Auch die Bundeskriminalpolizei ist aktiv geworden, bis sich dann der Verdacht auf 4 Beschuldigte erhärtet hat und die Bundesanwaltschaft eine Voruntersuchung beantragt hat. Jetzt ist der Fall ein entscheidender Schritt weiter. Die Bundesanwaltschaft und die Ems Chemie Medienstelle bestätigen schriftlich, dass gegen 3 von 4 beschuldigten ehemaligen Ems-Mitarbeiter Strafbefehl erlassen worden sind. Es kommt vor dem Bundesstrafgericht Bellinzona gegen sie und eine weitere Person zu Gerichtsverhandlungen. Die erste ist Anfang Juni. Der Fall betreffe nur die Ems Chemie am Standort Thomathems, hat die Ems noch präzisiert. Schemenhaft kann man erste Details zu dem Spionagefall aus dem Verhandlungstermin vom Bundesstrafgericht herauslesen. Einem Anklagten wird vorgeworfen, er habe vertrauliche Informationen über Fabrikationsvorgänge, Gewinnmargen und Forschungsbericht per E-Mail weiterverbreitet.
Spionage an Ems Chemie. An der Verhandlung im Juni sind wir für Sie dabei. Und Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf DRS1. Es ist 19 Minuten vor der 6. Sunterengadin boomt. Keine Region in Graubünden ist in den letzten Jahren stärker gewachsen. Von dem Trend profitieren auch Zuzüger aus dem Unterland. Sie kommen wegen der Arbeit, aus Liebe oder für ein Leben in intakter Natur im Engadin. Und grundsätzlich sind die Unterländer willkommen. Sie bringen Know-how und neues Leben. Wenn man aber genauer anschaut, merkt man, so einfach wie es scheint, ist es nicht immer. Wir sind auf die Spurensuche gegangen, in Lavin und zuerst gerade in Guarda. Dort sind schon in den 80er Jahren ein Haufen Unterländer angezogen. Der Hintergrund von Sarah Hauschild.
Der Brunnen plätschert, Schmelzwasser tropft. Sonst ist es still im Schellenursli-Dorf Guarda. Zmitz drin steht das Engadinerhaus von Sverdis. Dine sitzt die Regula Verde neben dem eingeheizten Kachelofen und erzählt, wie sie vor genau 24 Jahren mit ihrer Familie aus dem Zürcher Oberland nach Guarda gekommen ist.
Ja, wir sind im April, also April 88, sind wir da rauf für eine Woche und dann war das Dorf so ruhig und immer schön Wetter und die schöne Häuser überhaupt, das ganze Dorfgefüge hat uns sehr gut gefallen. Mir auch die Sprache. Ich habe gefunden, das ist eine super Herausforderung, wenn man noch Sprache lernen, einfach so nebenbei.
Wegen der Natur, wegen dem einfachen Leben und weil der Sohn in der Höhe kein Asthma mehr hatte, bleibt die Familie. Die Kinder lernen Romanisch, die Eltern leben vom Kunsthandwerk. Guarda sucht aktiv nach weiteren Familien. 30 neue Einwohner kriegt das Dorf. Dank der vielen Kinder kann die Dorfschule weitergeführt werden. Zuzüger machen Betrieb auf. Sie bringen neues Leben ins verschlafene, von Abwanderung und Überalterung betroffene Dorf. Aber die Neuen sind nicht einfach still. Sie wollen auch mitreden, mitentscheiden. Und das sei nicht immer gut angekommen damals. Die Regula Verde erinnert sich.
Und wir waren halt wie eine Lawine, die dann so übergeschwappt ist, über die ganze Dorfstruktur. Und das war dann wirklich eine Gefahr, dass das aus dem Gefühl könnte fallen. Und es ist auch befürchtet worden, natürlich, dass nicht nur die Sprache, sondern auch Brüche und alles einfach zu unter Obsicht gemacht wird.
An die Zeit in den 80er und 90er Jahren erinnern sich auch 2 echte Einheimische. An dem Nachmittag sitzen der Sepp Barbuda und der Roman Franziskus auf einem vergilbten Bänkli und geniessen die Frühlingssonne vom Dorf. Nein, sagt der mit dem Perre auf dem Kopf und den Pfeifen im Maul. Ein Röstigraben hätte es nie gegeben. Unterschied zwischen ihnen und den Zuzügern aber halt schon.
Das ist nicht der größte Graben wie im Unterland.
Aber es gibt einen?
Ja, es gibt schon einen. Das muss man, so wegen der Sprache und alles. Die waren schon hart. Ja, die wollten halt befehlen, alles umstellen. Was. Ah, die Gemeinschicht und das ist der Londonmarsch und das wollen sie erneuern. Das war einmal ein Bubenfest. Und dann waren zu wenig Buben und dann mussten Mädchen dazu. Und wir waren halt gewöhnt mit Buben. Und
ja, das stimmt.
Und keine Mädchen.
Dann zum Beispiel selbst haben wir auch eine Tradition, dass am ersten Tag, wo sie auf die Alp gehen, gehen die Buben mit den Kühen. Und dort, die Buben, die zugekommen sind, hatten schon Mühe gehabt. Das war fast ein Muss gewesen. Ja, sie haben mit Kühen nicht viel können anfangen, wahrscheinlich.
Der Alpabzug, der Chalanda Marz, Brüch nur für die Buben. Rauchen und Trinken an gewissen Festen auch für Kinder erlaubt. Mit solchen Brüchen können ein Haufen Zuzüger bis heute nicht viel anfangen. Aus Verdes, wo damals mit drei kleinen Kindern nach Guarda gekommen sind, hatten etwa mal Mühe gehabt mit den Brüchen. Das erzählt die Regula Verde, während sie sich eine graue Locke aus dem sonnenbrünten Gesicht streicht.
Ein Beispiel, wenn man jetzt gerade anfangs vom Jahr anfängt, das ist Abimann, wenn da haben ja nur Buben dürfen gehen. Und dann ist dann ein Sainin offeriert worden, also ein kleines Schnäpschen. Und das hat uns einfach gerade aus den Socken gehauen. Wir haben gefunden, nein, also es geht nicht. Also dass Schulkinder da bewirtet werden mit, klar ist das ein Likör und nicht etwas höherprozentiges, aber trotzdem, da sind wir also einfach dagegen gewesen.
Trotz Schock, die Brüche sind grundsätzlich eine wunderbare Sache. Da haben sie beim Schnäpschen halt auch einmal ein Auge zugedrückt, erzählt die Regula Verde weiter. Andere Eltern haben ihre Kinder aber nicht mitziehen lassen damals. Und bis heute werden die Zuzüger konfrontiert mit Brüchen, die sie nur zum Teil verstehen oder akzeptieren. Heute wird aber besser informiert. Einzelne Gemeinden machen Broschüren und an Kurs werden die Zuzüger über ungeschriebene Gesetze oder über die Geschichten zu den Brüchen aufgeklärt. Kursleiterin ist amix Sabina Stricker. Sie ist Integrationsbeauftragte im Unterengadin. Etwa einmal hat sie es mit Eltern zu tun, die nicht wollen, dass ihre Kinder an den grossen Engadiner Fester rauchen oder ein Schnäpschen trinken. Sie erklärt dann immer,
das ist so wie Liberalisierung für unsere Kinder, so der Tag, oder jetzt gerade beim Chalanda Marz. Das ist wie frei von allen Verboten. Dort darf man halt einmal Sachen machen, die man sonst nicht darf, oder wie rauchen oder ein Gläschen Schnaps trinken oder so etwas. Und ich denke, ja, das ist eben wichtig, dass man die Leute auch aufklärt. Sie wissen ja dann, es ist der Tag. Also wegen dem Mal, wo sie jetzt eine Zigarette rauchen, eben vielleicht am Abend ist es so schlecht, dass sie am nächsten Tag denken, nie mehr. Ich glaube, jetzt die wenigsten haben wegen dem Chalanda Marz angefangen zu rauchen.
Sabina Stricker, selber Mutter, sitzt in ihrem Büro in Schkoll. Vor dem Fenster, mächtig, der Pitz Bisock. Unten am Dorf, drin, Schmelzwasser sprudelt. Um so richtig heimisch werden in dieser Landschaft, müssen die Zuzüger nicht nur die Brüche verstehen, sondern vor allem auch Romanisch lernen.
Es ist natürlich bei uns schon so, dass es die Einheimischen haben ihre Kontakte, ihren Freundeskreis. Und das ist natürlich nicht einfach, um den durchbrechen für einen Zuzug. Und klar, einer, der die Sprache kann, hat dort natürlich weniger Mühe, oder? Und wenn er vielleicht auch noch von Natur aus ein offener Mensch ist und ihm das kein Problem macht, dann schafft er das vielleicht schon. Aber es gibt natürlich auch Leute, die da ein bisschen Hemmungen haben. Und dort ist es vielleicht für die einfacher, eben wenn die Einheimischen auf sie zugehen, ja, dass halt von beiden Seiten etwas kommt, oder?
Keine Berührungsängste hat der Jürg Wirt. Ihn treffen wir in der Sennerei von Lawin. Dort ist er gerade am Arbeiten. In Gummistiefel und orangem Wollepulli verarbeitet der Bauer gerade seine Milch zu grossen weissen Käse. Früher ist der Jürg Wirt über die Langstrasse von Zürich arbeiten. Heute geht er über den Dorfplatz von Lawin. Da hat es erst kürzlich Spannungen gegeben zwischen den Zuzügern und den Einheimischen. Die Schuld war der Chalanda Marz. Seit Jahrzehnten kocht nämlich die Mutter vom ältesten Schulkind für das Fest eine ganze Woche lang für alle Kinder vom Ort. Arbeitstätige Zuzügerinnen wollen den Brauch jetzt aber ein bisschen abändern. An einem runden Tisch werden jetzt Lösungen gesucht, die allen passen. Auch der Jürg Wirt redet oft mit im Dorf. Aufs Maul hocken sind nämlich nicht sein Ding.
Was jetzt mir zum Beispiel am Herzen liegt, ist auch die ganze Bauerei. Und dann finde ich zum Teil, dass ich so als Unterländer fast heikler bin mit dem, was gebaut wird, als die Einheimischen, die zum Teil einfach froh sind, dass gebaut wird. Ich habe eben das Gefühl, am Schluss ist es wahrscheinlich in fast allen Dörfern etwa gleich. Also es gibt so verschiedene Strömungen, verschiedene Kräfte. Es ist einfach so Lawinen, 230 Einwohner ungefähr. Man merkt das einfach viel besser. Oder? Man weiss quasi von jedem, auf welcher Seite steht der, was hat der für Ideen, für was steht der? Und das geht auch einfach in grösseren Dörfern, geht das eher runter.
Der Jürg Wirth ist nicht nur Bauer, er hat auch ein kleines Bistro im Dorf eröffnet. Und er politisiert im Gemeinderat. Zum Beispiel setzt er sich ein für mehr Wohnraum für Einheimische. Ein intaktes Dorfbild ist ihm wichtig. Und das passt nicht allen. Nur knapp ist der Zürcher kürzlich wieder in Gemeinderat gewählt worden. Ihn stört es nicht. Im Gegenteil.
Erstens, glaube ich, ist es sowieso nicht möglich, dass man sich innerhalb einer Generation kann da so integrieren kann, dass man richtig dazugehört. Also ich kenne solche, die sind jetzt in zweiter oder fast dritter Generation da und der kommt jetzt langsam. Zweitens ist das aber auch nicht mein Ziel, weil ich finde, genau der Status so als Aussenstehende, als Unterländer, der dazukommt, der bietet die gewisse Vogelfreiheit, wo man auch kann Sachen umsetzen kann, die sich vielleicht solche, die da aufgewachsen sind, nicht unbedingt würdigen trauen, weil es zu viel Widerstand gibt aus diesen Strukturen. Und bei mir sagen sie einfach, der Wirt oder der Unterländer und es ist dann gut. Und dann ist schon auch Zeit, Job für einen. Also, ich bin jetzt 12 Jahre da und es ist doch ein gewisser Respekt, und zu sehen, erstens, man ist immer noch da und das Gras wächst auf dem Hof und die Tiere geben Milch und so. Und man hat schon 2-3 Sachen gemacht.
Auch wenn die Unterländer öppen unbequem sind, nach dem Streit an der Gemeindeversammlung oder der Spannungen rund um den Chalanda Marz, trifft man sich wieder im Turnverein, im Dorfladen oder im Frauenverein. Dort dabei ist auch die Regula Verde. Wieder in ihrer Holzstube in Guarda erzählt die Künstlerin von ihren Kindern. Alle drei sind inzwischen erwachsen. Wegen der Ausbildung und zum Arbeiten sind sie weggezogen. Mit ihnen sind fast alle Jungen von Guarda gegangen. Die Schule ist geschlossen, es ist wieder still im Schellenursli-Dorf. Ob sich das wieder einmal ändert, ist unklar. Das zeigt auch der Blick auf die Lebensläufe der Kinder der Regula Verde.
Ja, also die Mittler, die Lehrer ist, sie macht immer ein bisschen hin und her. Also eventuell in ein paar Jahren können sie sich vorstellen, dass sie wieder zurückkommen. Der Älteste, ja, eventuell, wenn er vielleicht selber eine Firma auftut. Das ist aber auch noch vorläufig in der Luft. Und die Kleinen sicher nicht.
Ja. Das Beispiel aus Guarda macht klar. Auch die Zuzüger können den Trend der Abwanderung nicht stoppen. Sie können nur bremsen. So oder so, die Unterländer sind wichtig für die Engadiner Kultur. Das zeigt das Beispiel aus Lavin. Die Tochter von Jürg Wirth kommt gleich in den Kindergarten. Sie wird die romanische Sprache und einen Teil der Brüche in die Zukunft tragen.
Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf DRS1. Es ist 6:03. Und wir schauen aufs Wetter mit der Claudia Stocker von SF Meteo.
Morgen Vormittag ist es in Nord- und Mittelbünden und im Engadin ziemlich sonnig. Hier und da hat es aber Schleierwolken am Himmel. Erst am Nachmittag werden die Wolken vom Urner- und Glarnerland her dichter. In der Nacht fängt es an regnen, Schnee gibt es ab 2200 bis 2500 Meter. In den Bündner Südtälern ist es schon am Vormittag bewölkt. Gegen den Abend kann es vor allem in Misox ein bisschen regnen. Die Nacht ist dann überall nass. Die Temperaturen liegen zu Chur morgen bei 23 Grad, zu Rosa bei 13 Grad und zu Bergün bei 15 Grad. Über den Bergen geht ein mässiger Südwestwind. Der Mittwoch ist ein wechselhafter Tag. Häufig ist es bewölkt, die Sonne zeigt sich nur ab und zu. Manchmal kann es auch ein bisschen regnen. Die Temperaturen liegen zu Chur bei 23 Grad.
Und das sind die Meldungen vom Tag. Seit über 5 Jahren ermitteln die Behörden wegen der Werkspionage bei Ems-Chemie. Anfang Juni kommt es jetzt zur ersten Gerichtsverhandlung am Bundesstrafgericht in Bellinzona. Unter anderem soll die Konkurrenz spioniert haben und ehemalige Mitarbeiter sollen vertrauliche Daten weitergeben haben. Der Neubau vom Bündner Kunstmuseum verzögert sich wegen einem Rekurs eingereicht vom bekannten Architekt Valerio Olgiati. Damit nicht einverstanden ist eine Gruppe von Bündner Künstlerinnen und Künstlern. Rund 60 haben einen Brief an den Flimser Architekt unterschrieben. Sie fordern ihn auf, sein Projekt zu respektieren. Der Bär M13 ist wieder ohne Sender unterwegs. Die Behörden vermuten, dass der kaputt gegangen ist beim Zusammenstoss bei RHB letzte Woche. Falls der M13 weiterhin auffällig ist, soll er so schnell wie möglich einen neuen Sender kriegen. Und in der Mitteilung schreibt der Kanton weiter, ein anderer Bär sei inzwischen bis nach Bivio gelaufen. Das Tier sei aber eher scheuch, es sei noch keine heikle Begegnungen gegeben. Der Chur Seeverein hat heute zum ersten Mal gesagt, wie teuer ein künstlicher See am Fuss vom Galanda wäre, nämlich knapp 60 Millionen Franken. Finanzieren könnte man das mit Bauland rund um den See, schlägt der Verein vor.
Noch ist das aber alles Zukunftsmusik, weil der Boden der Armee gehört. Und das war es vom Regionaljournal Graubünden. Mein Name ist Stefanie Hablützel. Und Sie finden auch alle Meldungen und Beiträge im Internet unter regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.